tolles Studio, schönes Ambiente.
Herzlich willkommen im Sky-Studio.
Der Klassiker Talk und Tore.
Das Format bringt natürlich ganz viel Spannung mit sich.
Die Konstellation ist ja immer noch ein bisschen verzwickt.
Sind Sie ein Leitwolf?
Manchmal vielleicht auch ein böser Wolf.
Er hat schon auch den Finger in die Wunde gelegt.
Wollen wir ein bisschen aufarbeiten?
Sie würden sich schon als Kopfmensch bezeichnen.
Ja, schon.
Das sind alles so Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte.
Heute höre ich nur noch mal Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten.
Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich zu Primetime für Sky und damit für Talk und Tore entschieden haben. Wir werden die kommenden 75 Minuten nutzen, um aktuelle Themen in der Admiral-Bundesliga zu besprechen, aber auch Dinge anzusprechen, die vielleicht im Alltag sonst nicht so viel Platz haben, dass wir sie bei Interviews oder so aufarbeiten. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Ihnen unsere Gäste des heutigen Abends vorstellen. Zum einen den Cheftrainer der SV Gunter Matekrit, Christian Heinle.
Hallo.
Guten Abend, zum ersten Mal bei uns zu Gast. Auch ein Premierengast zu meiner Rechten. Die einzige Konstante beim LASK in den letzten Jahren, wenn ich das so sagen darf. Alexander Schlager, Nummer 1. Schön, dass Sie da sind. Und Sie sehen schon, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben einen Oberösterreich-Schwerpunkt heute. Da haben wir uns gedacht, da passt es doch, wenn wir den Sportchef der Oberösterreich-Krone dazu holen. Georg Leberhuber.
Schönen guten Abend. Guten Abend.
Sie waren schon des Öfteren bei uns.
Ja, ein wenig Routine.
Ein wenig Routine. Freuen uns, dass Sie da sind. Und im Idealfall hören Sie uns jetzt 75 Minuten gespannt und gebannt zu. Aber Sie können natürlich auch mitmachen, wie immer. Sie können Ihre Fragen stellen. Und die besonders interessanten, die besonders spannenden, die werden wir dann an die Herren stellen. Und schauen mal, ob wir Antworten bekommen. Wir hoffen auf jeden Fall darauf. Schön, dass Sie da sind, schön, dass die Herren da sind. Darf mit Ihnen beginnen, Christian Heinle, ihr habt gesagt, Premierengast. Wie gefällt es Ihnen bei uns im Studio? Erstes Mal Talk und Tore, erstes Mal Sky Studio?
Ja, sehr, sehr schönes Studio. Bin begeistert, um ehrlich zu sagen. Und ja, ich freue mich sehr auf das, was jetzt folgt.
Das gehört ja so ein bisschen auch dazu, eben, wenn man Cheftrainer ist, dass man auch solche Termine wahrnehmen muss. Sind Sie einer, der sagt, muss jetzt nicht so sein? Oder wo das dann schon ein Highlight ist, wo man dann gerne hinkommt?
Na, grundsätzlich, also absolut verständlich und klar, dass das dazu gehört. Muss aber auch sagen, mich freut es, wenn wir solche Einladungen bekommen. Es ist immer ein bisschen ein zeitliches Thema. Also ich denke, wenn es zeitlich gut reinpasst, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Wenn es gerade ein bisschen stressig ist bei uns, dann ist es natürlich oftmals so, dass es ein bisschen reingezwickt ist, aber es gehört, wie gesagt, dazu und ich mache es sehr, sehr gerne.
Und jetzt sind das 3 Runden gespielt. Jetzt ist es ja noch relativ entspannt, für manche vielleicht sogar entspannter, als Sie das dachten vor der Saison. Alexander Schlager, Tabellenführer der LASK. Wer hätte das gedacht? Man ist noch früh in der Saison, aber trotzdem, man soll also die beste feiern, so wie sie fallen.
Nein, natürlich. Wir sind sehr gut reingestartet in die Saison und es tut natürlich gut und es gibt da uns Spielern ein gutes Selbstvertrauen und beweist uns auch, dass wir einfach in der Vorbereitung gut gearbeitet haben. Aber ja, es ist noch sehr früh in der Saison, dass man sich da jetzt über einen Tabellenplatz freut. Von dem her, wenn das Richtung Ende der Saison so wäre, dann keine Ahnung, dann würde ich mich, glaube ich, höher mehr freuen. Aber nein, wir sind auf einem sehr guten Weg und ja, dann gehen wir weiter und schauen, dass wir möglichst viele Punkte sammeln.
Und Ihr Trainer Dietmar Kübauer hat 2 Tage freigegeben. Das war, glaube ich, so grundsätzlich geplant, so mit dem Nachsatz, aber es könnte sich auch was daran ändern, oder? Wenn das Wochenende nicht so verlaufen wäre, wie es verlaufen ist.
Also der Trainer hat es eigentlich vor dem Spiel kommuniziert, aber hat uns schon so mitgegeben, so es sollte schon alles passen, dass wir da uns am Sonntag in der Fuhr dann nicht sehen. Von dem her sind wir dann happy, dass es auch so ausgegangen ist und dass jeder 2 Tage frei gekriegt hat.
Aber Stichwort Didi Kübauer, wir haben schon eine erste Frage schnell gegangen heute, die Ihren Trainer betrifft. Schauen wir mal, wir sehen Sie da hinter uns. Wie ist es denn, mit Dietmar Kübauer als Trainer zu arbeiten, fragt Schmidi 1982. Ist er ein spezieller Charakter?
Also ich muss sagen, von Tag 1 weg, es war für uns Spieler eigentlich genauso eine Überraschung und von Tag 1 weg war das echt ein super Verhältnis. Ich glaube, jeder kennt ihn und er ist wirklich ein Trainer, der von ersten Moment an klar macht, was er von uns Spieler verlangt. Aber auch ein Trainer, der sehr viel Wert legt auf menschliche Charakter und dem der Fußball sehr wichtig ist, aber wo auch der Mensch eine Rolle spielt. Und ja, von dem her kann man wirklich nichts Negatives berichten. Wir haben super Zeit und wir genießen das sehr und ja, ich hoffe, es geht so weiter.
Ich bin mir sicher, wir werden heute noch des Öfteren über ihn sprechen und generell über den LASK. Aktuelle Meldung haben wir auch. Sie haben sicher schon gewusst, Georg Leberhuber, weil Sie sind nämlich nicht immer up to date. Jung Seok Hong hat den LASK verlassen. Nach 3 Jahren wechselt er zum belgischen Erstligisten Gent. Der hat ja in den letzten 3 Spielen unter Didi Kübauer eigentlich immer einen fixen Platz in der Startelf gehabt. Was verliert denn der LASK mit ihm?
Der LASK verliert in erster Linie einen Spieler, der in der letzten Saison wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat. Einer der Spieler, aber wie mit Nakamura, denen man das zugetraut hat, dass er sich über den damaligen FC Juniors, Zweitligisten, den es ja nicht mehr gibt, in die erste Mannschaft spielt, bei den Profis Fuß fasst, was gelungen ist. Der LASK verliert sicherlich einen qualitativ hochwertigen Spieler, gewinnt aber unter Anführungszeichen, was ich so mitgekriegt habe, ca. 1,5 Millionen Euro. Und ich glaube schon, dass das ein angemessener Preis ist.
Noch Zeit gehabt, sich zu verabschieden, hoffentlich.
Ja, also die haben wir noch gehabt. Ist natürlich sehr schade, weil der Hongi ein absoluter Spieler war, der ja mit seiner Art und Weise, wie er gespielt hat, ein sehr ruhiger, sehr in sich gekehrter Spieler, trotzdem wie ein Duracell-Hasel jeden Tag über den Platz gerannt ist, wo man sich selbst die anderen Spieler oft gedacht haben in der Kabine, hört er eigentlich auf auch irgendwann. Also ich glaube, gefühlt konnte er 5 Spieler hintereinander spielen. Da verlieren wir natürlich einen Spieler, der sehr hungrig war und uns sehr viel, ja, im Mittelfeld sehr viel Brisanz und sehr viel Technik gegeben hat, aber eh schon wieder Herr Lebelhuber vorher gesagt hat, glaube für den Verein und auch für ihn selber, eine absolute Chance, die man wahrnehmen muss und wahrnehmen darf in dem Fall. Und von dem her wünsche ich ihm alles Gute, er hat sich das verdient und ja, ich hoffe, der Weg von ihm geht so weiter.
Dann schließen wir uns diesen Wünschen an und wollen ein bisschen das Wochenende aufarbeiten. Aber wie gesagt, aktuelle Themen, Christian Heinl oder generell vielleicht diese ersten 3 Runden. 4 Punkte sind es geworden bislang für Sie und Ihre Mannschaft. Ich glaube aber, dass es Ihnen Ihre Mannschaft vermutlich nicht allzu einfach gemacht hat. Wenn wir nochmal zurückdenken, die 1. Runde gegen Rapid gut gespielt, trotzdem verloren. 2. Runde eigentlich nicht so gut gespielt, gewonnen. Und jetzt dieses Remis gegen Sturm. Wie haben Sie es erlebt bislang?
Ja, ich denke, es ist ganz gut zusammengefasst, dieser bisschen zwiegespalten, die ersten paar Spiele. Ich denke, wir haben beide Gesichter gezeigt, wozu wir momentan imstande sind zu spielen. Also ich glaube, erstes Spiel gegen Rapid war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben vor allem in der Phase mit Ball eigentlich genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Zweite Partie gegen Lustenau war es vom Beginn weg eigentlich ähnlich. Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, die ein oder andere Torschance gehabt, auch 1-0 geführt und haben aber damit Fortdauer vom Spiel ein bisschen die Kontrolle verloren. Wir haben das natürlich inhaltlich aufgearbeitet. Wir wissen auch, warum das so war. Ich denke, dass wir hinten raus dann zwar sehr gut verteidigt haben, aber jetzt Lustner optisch mehr Ballbesitz gehabt hat. Aber nichtsdestotrotz schaut es natürlich am Schluss dann glücklich aus, wenn du drüber kommst. Und jetzt gegen Sturm, glaube ich, ist einfach eine Mannschaft gekommen, die momentan auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt. Und ich glaube, das hat man erste Halbzeit gesehen. Also da muss man ganz einfach sagen, dass wir hochverdient in Rückstand waren. Zum Glück nur mit 0-1. Und zweite Halbzeit ja, haben wir dann gewisse Dinge auch verändert, taktisch verändert. Und ich glaube, dann spätestens nach dem Ausschluss hat die Mannschaft gezeigt, welche Moral in ihr steckt. Und das macht mich natürlich zuversichtlich dann für die Zukunft.
Und man hat auch gesehen, was es bedeutet, in Ried spielen zu müssen. In dem Fall die Atmosphäre, ja, fast einzigartig.
Ja, es für uns, ich glaube, ich erwähne es immer dann, wenn es geht, erwähne ich das, weil es einfach wirklich einzigartig ist. Die Fans bei uns im Stadion, es ist dann wirklich ein Hexenkessel. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Punkte voriges Jahr durch das auch mitgenommen haben und hat uns dann irrsinnig geholfen, auch hinten raus, wo es dann nicht ganz so gut gelaufen ist, dass wir die Punkte schon gehabt haben und vor allem auch in der Josko Arena geholt gehabt haben. Ja, ich glaube, das kennt jede Mannschaft in Österreich. Wenn es in Ried einmal oder wenn Ried einmal die Fans mitnimmt, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dort zu spielen.
Schauen wir vielleicht gemeinsam nochmal auf dieses Gegentor, das Sturm erzielt hat. Und vielleicht können Sie jetzt noch einmal erklären oder versuchen zu erklären, was Sie da besonders gestört hat in der Entstehung.
Ja, ich glaube, man sieht da, dass das eine Aneinanderreihung von ein paar Fehlern war. Das erste haben wir natürlich einen Ballverlust gehabt, auf einer Höhe, wo du einfach keinen Ballverlust haben darfst, 20 Meter vom Tor. Dann ist in der Verteidigungskette, sind wir nicht schnell genug rausgerückt auf der einen Seite. Und der letzte Part war dann in der Boxverteidigung, dass wir vorne, ja, den einen oder anderen Meter nicht gemacht haben. Das war ein Missverständnis. Ich habe schon mit den Spielern gesprochen. Das kann einfach passieren. Wie gesagt, meistens passieren Gegentore aus Fehlern. Das war einfach da der Fall. Aber ja, wir haben das, wie gesagt, inhaltlich schon aufgearbeitet. Wir wissen, was wir besser machen müssen. Aber ich glaube, summa summarum nach den ersten 3 Runden haben wir jetzt nicht die ganz großen Themen in der Verteidigung. Wir haben jetzt 2 Tore bekommen, haben das eigentlich bis jetzt ganz gut gemacht. Ich glaube, Jetzt werden wir ansetzen, dass wir offensiv gefährlicher werden.
Was man trotzdem am Samstag in diesem Spiel gesehen hat, Georg Leberhuber, ist in diesen ersten 20 Minuten eben all das, worauf Christian Heinle Wert legt. Das hat er ja gesagt, Ballbesitz, Fußball raus, kombinieren. Und das hat in den ersten 20 Minuten, ich hoffe, Sie verzeihen mir das, wenn ich das sage, nur bedingt funktioniert. Und dann wurde er aber umgestellt und dann ist man mehr auf die langen Bälle gegangen. Inwieweit zeugt das auch schon von einer gewissen Reife?
Ich glaube grundsätzlich, dass Herr Ried die ersten 12, 13, 14 Spieler, die am Platz sind, sind durchaus absolut qualitativ in Ordnung. Ried hat da Wert gelegt auf eine sehr routinierte Achse. Man hat im Tor den Samuel Radlinger, hat in der Abwehr den Lackner, im defensiven Mittelfeld Marcel Ziegel, weiter vorne den Nutz und den Monschein natürlich seit heuer. Also das heißt, es schaut ja alles nicht so schlecht aus. Ich kriege eher Bedenken, wenn ich an Ried denke. Wenn ich mir dann alles links und rechts, was neben der Achse ist, anschaue und vor allen Dingen, was ist, wenn aus der Achse einmal wen aus, aber er rausfällt, also warum auch immer, ob aufgrund von Sperren, auf Verletzungen, vielleicht auf Formkrisen. Also ich glaube, Ried braucht trotz dieses Vier-Punkte-Starts, der grundsätzlich in Ordnung ist, Christian hat das eigentlich wunderbar analysiert, da eben Glück etwas gegen Lust, den hat er ein bisschen unverdient dafür bei Rapid verloren. Aber ich denke, so länger die Saison dauert, desto mehr Sorgen könnte Ried bekommen und damit der Trainer, wenn nicht wirklich noch Qualität zugekauft wird in den letzten Wochen jetzt vor Transferschluss.
Sind das Bedenken, die Sie teilen?
Ich glaube, grundsätzlich einmal muss man sagen, dass die Transfers, die wir getätigt haben, ja alle die Berechtigung haben, in der Bundesliga dabei zu sein. Also ich bin sehr, sehr überzeugt von allen Spielern, die bei uns dabei sind. Es war natürlich ein großer Schnitt, das muss man ehrlich sagen. Wir haben geschaut, dass wir in der Quantität einfach kleiner werden, damit wir Spielern aus der eigenen Akademie wieder die Möglichkeit geben können, auch in der Profimannschaft Fuß zu fassen, auch da wieder Kaderplätze zu ergattern. Und ich glaube, dass uns das in Summe ganz gut gelungen ist. Was natürlich ein Problem ist, das ist so, wenn du jetzt nicht 25 Gleichwertige hast, das ist dann, wenn sie zu Beginn der Vorbereitung ein paar Spieler schwerer verletzt. Und das war bei uns der Fall. Also wir haben in der Vorbereitung einfach drei gehabt, die sie wirklich schwer weder haben. Und das können wir unmittelbar natürlich noch nicht so schnell ersetzen. Aber wir sind mit Hochdruck dabei, unsere sportliche Führung, und auch gemeinsam natürlich mit meinem Einfluss schauen wir, dass wir einfach noch Qualität auf gewissen Positionen dazu bekommen. Insbesondere natürlich der Kreuzbandriss von Nikola Stosic hat uns dann ganz schwer getroffen. Aber wie gesagt, hat jeder seine Berechtigung, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind ähnlicher Meinung wie der Georg Leberhuber. Wir sind da schon noch am Suchen.
Ich glaube nämlich sogar, dass es Ried gedanklich, vielleicht nicht der Trainer, aber einige Vorstände in Ried, die aber den Job grundsätzlich sehr, sehr gut machen. Also Ried arbeitet wirklich wieder sehr, sehr gut. Aber ich glaube, gedanklich ist man immer nur ein bisschen Ende Februar, Anfang März. Man hat damals von der Meisterrunde geträumt, zu Recht geträumt. War ja auch bis im letzten Spiel des Grunddurchgangs, 5 Minuten vor Schluss, glaube ich, war es, in diesen Top 6 drinnen, aus denen man dann eigentlich sehr unglücklich rausgerutscht ist. Und ich glaube, Ried hat sich aber zu diesem Zeitpunkt ein bisschen besser gesehen, als der Club tatsächlich war, weil eins darf man nicht vergessen, sie haben halt im Herbst mitunter auch unter dem Andi Herauf, unter dem Vorgänger, teilweise sehr, sehr glücklich gespielt. Und auch bei den Expected Goals, Ried hat da eben immer mehr Tore geschossen, als eigentlich ihnen von den Chancen her zuzutrauen gewesen wäre. Und irgendwo hat man sich ja darauf verlassen, man hat dann 16 Punkte Vorsprung eigentlich am Tabellenletzten gehabt, dann war der natürlich durch die Punktehalbierung, waren es nur noch 8 Punkte. Und Ried, glaube ich, vergisst ein bisschen eines, dass man eigentlich trotz dieses 8-Punkte-Polsters am Beginn der letzten Runde, nämlich nicht beim Anpfiff, aber ich glaube nach 10 Minuten, wie man hinten war, sogar ans Tabellenende zurückgerutscht ist. Und ich glaube, das war dann schon ein Trend. Das ist auch ein Trend. Ich glaube, du hast ein Spiel bisher gewonnen als Ried-Trainer, ne? Also in der Liga, ein Pflichtspiel, ne?
Also wenn man die interimsmäßige Zeit...
Nein, ich rede jetzt, seit du wieder übernommen hast. Ne? Und ich glaube, das hat Ried ein bisschen verdrängt. Man klammert sich nur immer an die letzte Saison, dass man eigentlich einmal sehr, sehr gut war. Man war natürlich auch im Cupfinale, aber in der Liga ist eigentlich der Trend dann im Frühjahr schon, hat eine gefährliche Entwicklung genommen. Und ich finde, da wurde ein wenig oder zu wenig dagegen gesteuert im Sommer.
Wir werden die Vergangenheit noch aufarbeiten. versuchen zu bewältigen. Ganz kurz noch zu diesem Wochenende und auch um wieder zum LASK zu kommen. Da stand natürlich eine Person im Mittelpunkt, nämlich derjenige, der 4 Tore erzielt hat, Marin Ljubicic, und der jetzt schon bei 6 Toren in der Liga hält. Inwieweit ist man da auch klubintern überrascht, dass dieser Leihspieler so einschlägt und vor allem so schnell?
Ja, natürlich ist es immer schwer, wenn man in der Mannschaft spielt, wo der Stürmer kommt und der natürlich unglaublich viele Tore schießt. Ist natürlich ein super Gefühl, und nichtsdestotrotz muss man sagen, der Marin ist ein Spieler, der von Beginn an gekommen ist, der vom ersten Tag an super da war und überhaupt keine Zeit gebraucht hat, und das trotz des jungen Alters. Und trotzdem muss man sagen, er ist noch ein sehr junger Spieler und er hat richtig, richtig viel Potenzial. Und wie gesagt, ich bin super happy, dass er bei uns im Team ist. Und ja, unser Ziel als Team ist es, ihn so gut zu unterstützen, dass er die Torquote möglichst hochhalten kann. Es wird über eine ganze Saison natürlich auch Phasen geben, wo es mal schwieriger wird oder wo er vielleicht einmal ein Spiel nicht trifft oder keine Ahnung, was da daherkommt. Aber da wird es wichtig sein, dass wir das als Team einfach vom Beginn an, so wie wir es jetzt machen, gut unterstützen. Und dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass uns die Saison richtig, richtig gut helfen wird.
Wie angenehm macht das auch Ihren Arbeitstag, ein Spiel wie dieses, wo man sehr schnell, sehr hoch in Führung ist?
Ja, ich sage, es ist natürlich angenehmer, wie wenn es jetzt in der 94. Minute noch 0-0 steht oder so, oder du einen Rückstand hinterher rennst. Deswegen würde ich lügen, wenn ich sage, es ist nicht angenehm, aber nichtsdestotrotz, es ist immer 90 Minuten, es kann trotzdem so viel passieren. Wir haben es schon selber erfahren, was passieren kann, und wir haben es auch selber schon gezeigt, dass man solche Partien noch drehen kann, und deswegen ist es trotzdem immer wichtig, dass man den Fokus hochhaltet und dass man auch den von der Qualität her keinen Abfall hat und dass man dann einfach versucht, das Ding ordentlich zu Ende zu bringen, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, und von dem her können wir sehr zufrieden sein.
Jetzt wollen wir heute, wenn wir Sie zu Gast haben, natürlich ein bisschen noch über Torhüter sprechen. Man sagt den Torleuten ja nach, sie sind auch eigen zum Teil.
Torhüter und links außen, oder wie hat das immer krass?
Also die Torhüter heute bei uns im Fokus, und da schauen wir auch mal über die Grenzen, denn in Europa, da sind ja die Ligen jetzt peu à peu losgegangen, so auch in Frankreich, die Ligue 1, und da gibt es ja einen österreichischen Torhüter, da sehen wir ihn schon, Patrick Benz, der am Wochenende sein erstes Spiel in der Ligue 1 absolviert hat für Stade Reims. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend in die Runde.
Leider ja mit einer Niederlage begonnen die Saison. Trotzdem, erzählen Sie mal ein bisschen, was das für ein Erlebnis war im Velodrom da am Wochenende.
Boah, ja, ich glaube, gestern, das war ein unglaubliches Spiel. Also die Stimmung, sowas, glaube ich, habe ich im Fußball in meiner Karriere zumindest noch nie erlebt. Also 90 Minuten kannst du da mit deinen Mitspielern nicht unterhalten. Da wird nur Wirbel gemacht, werden Bomben zündet. Und im Endeffekt ist leider nicht so gut für uns dann gerannt, ja.
Wenn Sie jetzt die Admiral-Bundesliga und die Ligue 1 miteinander vergleichen, seitdem Sie dort sind, was würden Sie denn sagen, also ligatechnisch, was sind denn da die größten Unterschiede?
Ja, ich glaube, die französische Liga wird zuallererst einmal komplett unterschätzt, was das technische Niveau betrifft. Also das ist richtig gut. Ich bin zu dem Verein gekommen und habe mir gleich gedacht, wow, da ist jeder Spieler richtig gut technisch ausgebildet, plus ist explosiv, plus ist schnell, so wie man die Franzosen halt kennt in der Regel. Und ja, gestern hat mich vor allem beeindruckt, was das für ein physisches Spiel war. Also da geht's richtig zur Sache.
Inwieweit betrifft das auch die Dinge unter der Woche, Trainingssteuerung? Wie sind da die größten Umstellungen für Sie gewesen oder welche sind das gewesen?
Ja, Belastungssteuerung gibt's da eigentlich nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Wenn's sagst, du bist mir, dann kannst du nicht trainieren, dann spielst du am Wochenende nicht. Also so einfach ist es da. Es wird halt viel mehr, muss ich sagen, schon mit der ganzen Truppe gearbeitet, nicht individuell, sondern ich glaube, Krafttraining, was Schnelligkeit, was Spritzigkeit betrifft, machen wir eigentlich jeden Tag. Und die Trainingseinheit kann schon mal auf 2,5 Stunden dauern auch, ja.
Was sind denn die Ziele des Vereins? Wie würden Sie das einschätzen? In den letzten Saisonen immer so im guten Mittelfeld gewesen. Wie ist das für die aktuelle Saison ausgeschrieben worden? Und auch Ihre persönlichen Ziele dort?
Ja, ich glaube, der Verein ist oder positioniert sich so ein bisschen in die Richtung, dass sie sagen, sie wollen junge Spieler eine richtig gute Plattform geben in einer guten Liga, wie man am Altersdurchschnitt erkennen kann bei uns in der Mannschaft. Da bin ich eigentlich von einer jungen Mannschaft in eine wieder junge Mannschaft gewechselt jetzt. Und ja, wie man jetzt gut erkennen kann an dem Transfer im Sommer auch von unserem Stürmer, der zu Paris gegangen ist, das ist einfach eine Möglichkeit, die man bei dem Verein hat, sich in einer richtig guten Liga zu präsentieren. Und das ist, sage ich jetzt einmal, das primäre Ziel von dem Verein, dass man Spieler entwickeln und dann gut weiterverkaufen.
Jetzt ist ja das Sportliche die eine Geschichte, dann kommt ja auch immer dazu, man kommt in ein neues Land, es ist eine andere Sprache, auch die Kulinarik ist vielleicht was anderes. Wie darf man sich Ihr Leben dort vorstellen? Ist ja, glaube ich, mit Hund und Frau alles mit, oder?
Ja, aktuell leider nur im Hotel. Also wir kriegen wahrscheinlich die Woche dann unser Haus jetzt, aber muss ich gleich mal erwähnen, die Kulinarik ist ein absoluter Skandal. Also gesundes Essen findet man da nicht. Da muss man nach Paris fahren. Das ist aus meiner Sicht jetzt nicht einmal so schlecht, weil das ist nur eine Stunde weg mit dem Auto. Und ja, sonst ist es eine wunderschöne Stadt. Passt alles perfekt aktuell. Wir freuen uns nur jetzt, wenn wir dann endlich aus dem Hotel rausgehen.
Ja, und vor allem in Paris ist dann wahrscheinlich relativ teuer, das Essen gehen.
Ja, aktuell ist mir das wurscht, ich will einfach nur gesundes Essen haben.
Macht es Lust auf ein Auslandsengagement, Alexander Schnacker, wenn man Patrick Benz jetzt so zuhört?
Ja, vom Kulinarischen her einmal nicht. Also, wenn ich das so aussehe, ja, nein. Ich glaube, der Benz hat sich das absolut erarbeitet und unglaubliche Saisonen gespielt. Jetzt mit dem National im Lehrgang im Sommer super Leistungen gebracht und mich wundert's nicht, ich sag's so. Also ich bin ja nicht überrascht, dass nachher auch der Schritt in so eine Liga kommt oder kommen ist. Von dem her wünsche ich ihm natürlich auch alles Gute und das Beste dort. Und wir kennen uns, wir sind eh die Nachwuchsmannschaften gemeinsam durchlaufen. Von dem her weiß ich eh, dass er ja ein bisschen einen Boscher hat, sage ich einmal. Aber im positiven Sinne, wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin mir auch sicher, er wird dort seinen Weg gehen und ja, hat er sich absolut verdient.
Ja, Sie sagen es, Sie kennen einander aus der Jugend und eben weil beide auch schon in der A-Nationalmannschaft gespielt haben. Patrick, jetzt zuletzt die 4 Nations League-Spiele haben 2 Sie absolviert und 2 Heinz Lindner. Wie ist denn das jetzt? Gibt es da eine klar definierte Nummer 1 oder wie ist da der Stand der Dinge? Klären Sie uns auf.
Zuallererst wieder mal Danke sagen für die Komplimente. Kann ich natürlich nur zurückgeben. Ich weiß noch, unglaubliche Jahre gemeinsam gehabt, Dormer-Training, kennen uns wirklich schon lange, aber ja, auf die Nations-Spiele zurückzukommen, war das natürlich für mich persönlich eine super Erfahrung. Ich habe das erste Mal zähle ich eigentlich nicht dazu, die 4 Minuten im März-Lehrgang, zum Spielen kommen dürfen jetzt in der Nationalmannschaft und war prinzipiell für mich natürlich eine super Erfahrung. Ergebnistechnisch hat es leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ja, für mich war es wichtig, einfach einmal Fuß zu fassen in der Nationalmannschaft und weiter Gas geben dann beim Verein.
Jetzt stehen ja noch 2 Nations League-Spiele an im September, die ja nicht unwichtig sind, um nicht Letzter zu werden in der Gruppe, auswärts in Paris gegen Frankreich und dann zu Hause gegen Kroatien. Wie ordnen Sie die Bedeutung dieser Spiele ein und auch die Chancen?
Ja, ich glaube, wir sind am Anfang von einer Entwicklung mit einem neuen Trainer. Wir probieren einfach seine Philosophie zu verinnerlichen jetzt und einfach das dann umzusetzen im Spiel, was der Trainer von uns dann haben will. Wir wissen natürlich, dass die Gruppe nicht die einfachste ist, die man haben kann, aber wie man gesehen hat, jetzt auch gegen Dänemark haben wir uns absolut dann nicht verstecken brauchen im ersten Spiel. Und Frankreich, ja, wenn du ein bisschen Glück hast, gewinnst du die Partie danach. Das heißt, ich rechne uns da schon Chancen aus.
Jetzt ist ja so, im letzten Kader war neben Ihnen und Heinz Lindner noch Martin Freisel einberufen damals, der damals mit Schalke gerade aufgestiegen ist. Sie waren zwar noch bei der Austria, als Sie einberufen worden sind, aber trotzdem, würden Sie sagen, auch die Vergangenheit betrachtet, als Tipp vielleicht auch an Alexander Schlager, weil Sie einander ja gut kennen, dass es schon hilft, wenn man als Torhüter im Ausland engagiert ist, um eben Thema in der Nationalmannschaft zu sein als Nummer 1? Wie schätzen Sie das ein?
Boah, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man im Verein kontinuierlich seine Leistung bringt. Mehr habe ich immer über die Jahre jetzt auch nicht gedacht. Ich habe mir einfach immer gedacht, bringt er Leistung, wie man ja beim Alex auch gut gesehen hat, er hat seine Leistung gebracht oder bringt es noch immer über Jahre und deswegen ist er immer ein Thema für die Nationalmannschaft. Und ob das jetzt in Österreich ist oder woanders, das ist dann, glaube ich, Geschmackssache von einem Teamchef, was er dann lieber hat. Aber für mich war es einfach wichtig, jetzt einfach in meiner Karriere den nächsten Schritt zu setzen und ich wollte einfach mal was anderes wie Österreich sehen.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Und im neuen Haus kann dann ja vielleicht gekocht werden. Dann ist es mit dem gesunden Essen dann auch ein bisschen einfacher. Alles Gute, schön, dass wir Sie wieder hören und sehen konnten. Schönen Abend noch.
Dankeschön. Schönen Abend.
Ja, Alexander Schlager, bleiben wir gleich bei Ihnen. Es liegt Ihnen ja angeblich, Stichwort Ausland, ein Vertrag vor vom LASK, den Sie aber noch nicht unterschrieben haben auf eine Verlängerung. Der Vertrag läuft ja im Sommer jetzt aus beim LASK 2023. Radovan Vujanović, der Sportdirektor, hat gemeint, man ist an die Schmerzgrenze gegangen, was das Finanzielle betrifft. Woran liegt es denn, dass da noch keine Unterschrift drunter ist?
Na, ganz einfach an dem, dass jetzt die Saison noch sehr jung ist und dass ich mir natürlich auch über mich selber Gedanken mache, aber jetzt auch noch nicht die Zeit so drängt, dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt sofort in dem Moment. Und ich glaube, dass es einfach wichtigere Dinge gibt momentan als Club und auch für mich als Kapitän der Mannschaft und ja auch das, was ich dem Club geben will, nämlich das ist der hundertprozentige Fokus auf die Saison. Und jetzt sind wir ganz frisch in der Saison und ich bin jetzt absolut noch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt schnell und das, sondern ich möchte mich jetzt einfach aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Ich habe es letztes Jahr, Ende letzter Saison auch schon gesagt, wo da die Quali-Runden, Playoff-Spiele waren. Und genauso sehe ich es jetzt da. Es gibt einfach jetzt im Moment wesentlich wichtigere Dinge und das sind, dass wir kontinuierlich erfolgreich Fußball spielen. Und was darüber hinaus passiert, wird man dann sehen.
Aber würden Sie sagen, das Ausland steht noch auf Ihrer Liste? Das ist was, was Sie grundsätzlich machen wollen? Oder ist das gar kein Thema? Gibt ja auch welche, die sagen, nein, muss ich jetzt nicht unbedingt machen, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Na absolut. Also ich glaube, wenn das Richtige sich ergibt, was ja im Fußball, das kann man nie sagen, was passiert letztendlich, weil es geht noch so schnell und von einem auf den anderen Tag. Und in andere Fälle, wie beim Freisel Martin, sieht man auch, dass trotz Aufstiegssaison und ablösefrei und nichts findest oder schwer was findest. Und deswegen sage ich, man muss das schon ein bisschen mit Kalkül machen, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist nicht auf der Liste, aber es stresst jetzt überhaupt nicht von der Zeit her.
Weil wir mit Patrick Benz auch über das Nationalteam gesprochen haben, Sie durften ja 6-mal auflaufen für das Nationalteam, für die A-Mannschaft, mit einem ein bisschen unglücklichen Ende, wenn man das so sagen darf. Sie wissen, worauf ich hinaus möchte, auf dieses Spiel gegen Dänemark, das man damals verloren hat, 0-4, wo es diesen Schnitzer von Ihnen gab. Inwieweit ist das immer noch Thema manchmal bei Ihnen oder wie arbeitet man das auch auf?
Also vor allem im Leben von einem Tormann gehören einfach solche Teile dazu. Es ist ein Lernprozess und kein Mensch auf der Welt ist perfekt, egal wie sehr man es versucht zu sein, aber es ist nicht so. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe Phasen gehabt, wo ich absolut besser hätte spielen können, aber es gehört dazu. Und mein Beruf als Tormann ist es, dass ich mit diesen Dingen versuche umzugehen und aus diesen Dingen versuche zu lernen und mich noch für die Zukunft versuche weiterzuentwickeln. Und genauso habe ich es eigentlich auch vom ersten Moment an gesehen. Natürlich ist es nicht leicht, wenn man gefühlt jeden Tag von der Öffentlichkeit so kurz einer über den Zuckerhut kriegt, aber ich sage, es gehört dazu. Es ist das Geschäft und es ist das Business und das Wichtigste für mich ist, dass man sie nicht unterkriegen lässt und trotzdem auch für sie analysiert, okay, was ist da passiert und nicht sie auf irgendwelche anderen Dinge verleiten lässt, sondern einfach sie auf das fokussiert, was ist passiert, warum ist es passiert und wie kann ich versuchen, es beim nächsten Mal zu verhindern. Und genauso bin ich das auch angegangen und habe da auch versucht, mich nicht unter Druck oder unter Stress setzen zu lassen, weil ich sage auch, das Nationalteam ist wundervoll und wenn du da dabei sein darfst und dein Land vertreten darfst, ist es das beste Gefühl, was man mit als Sportler haben kann. Aber wie der Benzi vorher gesagt hat, es geht nur über konstante Leistung im Verein und von dem her bin ich da eigentlich ganz entspannt mit dem. Ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was täglich meine Arbeit ist und der Rest darüber hinaus wird hoffentlich kommen.
Machen Sie das alleine, wenn Sie solche Dinge aufarbeiten oder gibt es da Hilfestellungen von, ich sage jetzt Mentaltrainer oder reicht der Torhütertrainer? Wie darf man sich das vorstellen?
Also in erster Linie ist natürlich der Torhütertrainer, weil mit dem die meiste Zeit verbringst über die Wochen hinweg und derjenige ist, der das komplette Know-how mitbringt und dir auch mal vielleicht einen Blickwinkel gibt von außen und nicht nur von dir selber gefühls- und emotionsgeleitet vielleicht. Und darüber hinaus habe ich natürlich eine Sportpsychologin, eine Mentaltrainerin, mit der ich zusammenarbeite, weil es einfach sehr viel ist, wenn man dann im 3-Tages-Rhythmus Spiele hat und vielleicht mal eine Phase ist, wo es nicht immer perfekt rennt oder nachher auch vielleicht die Resultate nicht stimmen und trotzdem wieder schauen muss, dass 3 Tage später am maximalen Leistungslimit bist. Von dem her suche ich mir da überall so ein bisschen die Puzzlesteine raus und versuche einfach an dem zu arbeiten.
Das ganze Georg Lebelhuber war ja im März 2021 die WM-Qualifikation eben mit der Situation, die wir gerade besprochen haben und Interessant war ja, dass dann wenige Wochen darauf gab es dieses Spiel gegen Rapid, Sie werden sich vielleicht auch erinnern, wo es da auch diesen kurzen Aussetzer kam, wo dann Gnasmüller das Tor erzielt hat. Wir sehen es da noch einmal, da hat man auch schön die ganze Kommunikation gehört, weil Geisterspiele damals, und Alexander Schlager hat es ja gemeint, es ist natürlich nicht schön, wenn man dann von den Medien gleich abgewatscht wird. Ist es so, dass Torhüter weniger Fehler machen dürfen als die anderen 10 am Feld?
Torhüter machen wahrscheinlich genauso viele Fehler wie alle anderen, nur bei ihnen fallen die Fehler halt mehr auf. Ne? Sie sind der Letzte, da kann dann kaum noch einer retten. Das Interessante, finde ich, beim Alex Schlager war halt nur, da er ist zu einem Zeitpunkt ein wenig, hat eine Formtelle gehabt, wirklich beim LASK, plötzlich viele Spieler eine Formtelle gehabt haben. Also das war für mich immer das Unerklärliche. Der LASK hat jahrelang fast auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Und urplötzlich haben Spieler, die wie ein Schweizer Uhrwerk performt haben davor, haben plötzlich um 1, 2, 3, 4% nachlassen, warum auch immer. Ich bin überzeugt, er hat trainiert wie immer. Ich bin überzeugt, er hat sich vorbereitet wie immer. Aber es war nicht nur er. Es war selbst der viel gelobte Gernot Trauner, wo dann jeder nach seinem Abgang zu Feyenoord gesagt hat, wie sehr der dem LASK abgeht. Auch der hat in dem Frühjahr plötzlich dann begonnen, den einen oder anderen Fehler machen. Sie haben alle noch immer auf einem sehr guten Niveau gespielt, aber nicht mehr ganz so wie davor. Und ich habe mir eigentlich in dieser Phase sehr oft die Frage gestellt, wie kann es sein, dass eigentlich sehr, sehr viele Spieler über einen längeren Zeitraum plötzlich individuell schlechter performen, damit wahrscheinlich ja natürlich auch als Team, als davor. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du eine Antwort drauf geben. Oder für mich war es ehrlich gesagt rätselhaft, weil ich bin überzeugt, ihr habt es weitergearbeitet wie bisher.
Also wenn ich das jetzt wüsste, dann waren wir sicher nicht in der Phase gewesen, wie wir es damals waren. Nein, es ist einfach sehr viel zusammengekommen in der Zeit. Also ich glaube, es war ja nicht nur das, was da zu dem Zeitpunkt war, sondern es hat ja auch andere Diskussionen um uns gegeben, dass es da nicht immer ganz so leicht ist, als Mensch, und da nehme ich mal einen Sport weg, sondern einfach mal als Mensch, als Person, die man ja trotzdem auch ist, wenn man nach Hause fährt oder sich mit Freunden oder mit der Familie trifft oder weiß nicht, irgendwo was einkaufen geht. Und man trotzdem sehr oft auf diese Dinge dann reduziert wird, was gar nichts mit dem Fußball zu tun haben. Und
wobei ich glaube, dass du sogar nur leichter tust damit, jetzt einmal gefühlt, weil du ja eigentlich immer sowas wie ein Sunnyboy bist. Also er ist immer positiv, er blickt immer positiv auf das nächste Spiel, ganz egal, wie schwierig die Situation ist oder wie es vielleicht zuletzt gelaufen ist. Ich glaube, dass andere Spieler damit viel mehr noch Probleme haben als er. Er ist von seinem Naturell einfach so.
Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe nie Probleme oder mir geht's immer gut und ich bin jeden Tag super happy mit allem drum und dran. Es hat genau da auch so Phasen gegeben, wo du dann natürlich denkst, boah, an was kann es liegen oder wo man mal vielleicht nachdenkt und das Ganze versucht ein bisschen zu reflektieren. Aber im Endeffekt ist es der Profisport, der am nächsten Tag zu der Uhrzeit von dir verlangt, wieder zu 100% zu performen. Und deswegen ist es auch so ein Learning aus dem Ganzen, wo man halt dann einfach sagt, okay, was bringt mich weiter? Und weiterbringen tut mich im Endeffekt nur, wenn ich mich jedes Mal wieder aufs Hier und Jetzt einlasse und mich versuche, komplett auf das zu fokussieren, was jetzt gerade passiert. Und heißt trotzdem nicht, dass immer alles perfekt Trainer wird. Also es wird auch in Zukunft immer wieder Dinge geben, die nicht perfekt Trainer werden. Aber ich sage, die Einstellung zu dem Ganzen, das war natürlich auch für viele von uns einfach ein Learning in der Saison oder generell noch über eine längere Phase, weil wir es einfach nicht gewohnt waren. Und das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben nachher auch unsere Zeit gebraucht. Und deswegen ist es umso erfreulicher, dass wir jetzt wieder dort sind, dass auch Spieler wieder gut performen. Und von dem her ist das eigentlich alles, was für mich jetzt im Moment zählt. Und ich will eigentlich gar nicht mehr so sehr nach hinten blicken. Natürlich, wenn viele schöne Momente auch dabei waren, aber das tägliche Geschäft im Fußball passiert jetzt. Und von dem her bin ich happy, so wie es jetzt ist.
Wir bleiben trotzdem noch kurz dabei, wenn Sie es mir verzeihen, weil Sie es angesprochen haben, diese ganzen anderen Themen neben dem Sport, die es dann noch gab, diese stetige Unruhe, das hat ja, das kann man ja eigentlich festmachen an einem Punkt, das hat ja mit diesem besagten verbotenen Corona-Training begonnen, das gefilmt wurde, dann öffentlich wurde etc. Vielleicht können Sie uns da nochmal ganz kurz mitnehmen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es damals nicht auch mannschaftsintern, als das beschlossen wurde, dass man das macht, Stimmen dagegen gegeben hat.
Also, wie soll ich sagen, es war natürlich in der Situation so, dass wir, ich glaube, ein Konzept gehabt haben zu dem Zeitpunkt, Also erstens einmal hat keiner gewusst, was passiert gerade so richtig. Ich meine, die anderen Vereine haben es auch nicht gewusst. Das stimmt natürlich und ich will da jetzt auch überhaupt keine Ausreden suchen oder so. Aber es war für uns eigentlich so, dass wir vom Verein täglich getestet worden sind, dass einfach
Entschuldigung, rundherum das zu einem Zeitpunkt, wo Tests noch nicht so
wie heute.
Selbstverständlich waren wie heute.
Also im Endeffekt,
du hast gerade 5000 Tests damals gekauft, da hat noch, glaube ich, kaum wer in Österreich irgendwelche Tests
gemacht. Im Endeffekt haben wir damals zu dem Zeitpunkt das gemacht, was 6 Monate später die Vorgabe dann war, dass man es überhaupt machen darf, so in die Richtung. Und deswegen war von uns Spieler eigentlich so, okay, wir tun alles dafür, dass ja nichts passiert. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir gemeinsam in der Kabine waren oder sie beim Physio getroffen haben oder keine Ahnung was, sondern überhaupt nicht. Es ist nur um dieses Training da draußen gegangen und jeder ist mit seinem Auto separat hingereist und Trainingswäsche daheim und so weiter und so fort. Also für uns Spieler war das jetzt in dem Moment gar nicht so, wo wir gesagt haben, du denkst so irrsinnig viel darüber nach, sondern du gehst deinem Job nach. Und dass es in dem Moment nicht richtig war, haben wir im Nachhinein alle mitgekriegt und natürlich auch in dem Moment. Und es war sicher ein Fehler, den man jetzt im Nachhinein absolut bereut, dass man gemacht hat. Und wenn man jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde man es nicht mehr so machen, absolut. Allein schon aus dem Ganzen, den anderen gegenüber. Aber es ist passiert und auch wenn wir uns da nicht mit Ruhm bekleckert haben, aber es ist passiert und wir haben unsere Lehren daraus gezogen und ich glaube, dass das Wichtigste ist.
Fakt ist ja, dass aufgrund dieser letzten 4 bis 5 Jahre dann doch auch das Image des LASK darunter geleidet hat. Es gibt da immer eine Umfrage, die von der Vereinigung der Fußballer durchgeführt wird, wo pro Verein 2 Spieler befragt werden. Georg Lieberhofer, Sie haben darüber auch in der Kronenzeitung berichtet. Wir können uns das einmal anschauen.
Aber ich glaube, es wird die ganze Mannschaft befragt sogar. Glaube ich. Also ich glaube, es wird jeder anonym.
Ich weiß jetzt gerade nicht genau, um welche Tabelle, die von der Gewerkschaft.
Genau, ja.
Da werden alle.
Werden alle. Ja, also alle befragt. Es gibt 7 Fragen. Wir können uns das mal anschauen. Da sind Fragen dabei, ob das Gehalt pünktlich überwiesen wird, glaube ich, wie das Image eben ist, ob das Material zur Verfügung gestellt wird, das man braucht. Und da sehen wir mal aus der Saison 2021. Salzburg mit 69 Punkten auf dem 1. Platz. Der LASK damals 6. mit 58 Punkten. Wie gesagt, insgesamt gibt es maximal 70 und Ried auf dem 9. Platz. Und dann schauen wir mal, was das Jahr darauf passiert ist. Und da sehen wir, dass der LASK dann doch deutlich abgestürzt ist mit 51 Punkten. Und am schlechtesten bewertet wurden eben Alexander Schlager, und Sie korrigieren mich, Georg Leberloh, wenn es nicht stimmt, ich glaube die Punkte Image und das zur Verfügung gestellte Material, Ausrüstung, genau. Ausrüstung, wie darf ich mir das vorstellen? Bekommen Sie dann nicht genügend Schuhe und Handschuhe? Oder woran hapert es da beim Last, dass die Spieler bewerten, dass die Ausrüstung nicht passt?
Also ich glaube, wie soll ich das sagen? Das ist jetzt auch schwierig zu beantworten. Also, weil ich spreche natürlich von meiner Bewertung und es hat ja jeder aus der Mannschaft seinen Teil dazu beitragen und wie es auch anderer genau sieht, die Bewertung ist ja anonym. Das weiß ich ja auch jetzt in dem Sinn nicht. Ich glaube, wenn es um Thema Ausrüstung geht, geht es, glaube ich, mal prinzipiell um das, dass die Sachen perfekt passen und dass einfach alles, das T-Shirt so sitzen soll, wie es sitzen soll und vielleicht nicht eine Nummer zu groß ist oder eine Nummer zu klein ist oder lauter solche Dinge. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, hey, wir müssen jetzt pudelnockert unter der Hosennummer rumrennen, weil wir keine Unterziehhosen haben, überhaupt nicht, sondern es geht eher um das, dass man einfach sagt, die Dinge, die wir haben, einfach in einer dementsprechenden Adjustierung, so dass einfach auch professionell nach außen
hin. Also angeblich hat einigen Spielern, bitte korrigier mich, wenn es nicht stimmt oder vielleicht weißt du das auch nicht, ich habe gehört, einigen Spielern war eigentlich nicht ganz recht, dass das zum Beispiel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber nicht irgendeine Weltmarke ist, sondern halt eben vielleicht eine Allerweltsmarke und dass die Qualität der Leibchen nicht so gut ist. Das soll angeblich einige gestört haben, aber bitte, wie gesagt, wenn das nicht stimmt, korrigiere mich.
Also das könnt ihr jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht, aber...
Aber viel spannender ist ja neben der Ausrüstungsgeschichte eigentlich auch die Image-Sache, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass das Image dadurch doch gelitten hat. Bekommen Sie das auch mit als Spieler im Dialog mit den Fans oder generell?
Aber wie soll ich sagen, es war glaube ich einfach so ein bisschen so ein Strudel, angefangen mit dem Corona. Dann sind natürlich auch die sportlichen Leistungen nicht jetzt dementsprechend gewesen. Und dann kommt natürlich das Mediale von außen dazu.
das ja sowieso ständiger Begleiter ist in dem Bereich. Und ich glaube, dass das nachher einfach so ein Strudel war. Man hat sich gegenseitig angezogen und vielleicht auch ein bisschen mehr aufgebauscht, wie es dann auch vielleicht letztendlich war, weil es dann halt auch einfach über die Jahre oder über das letzte Jahr vor allem hinweg auch Dinge passiert, die als Spieler natürlich noch einmal schwer zu begreifen sind. Und wenn du gefühlt die Zeitung aufmachst, auch wenn es nicht viele machen, aber trotzdem irgendwo irgendwem geschickt kriegst oder mal die Zeitung öffnest und du liest kein positives Wort über deinen eigenen Verein, wo du nachher hinfährst trainieren oder von wo du gerade kommst, ist es natürlich als Spieler nicht angenehm. Und die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit, wie gesagt, als Spieler, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, wirst du ja im Endeffekt auf das reduziert, sage ich jetzt mal. Und sie noch eigentlich, glaube ich, die 365 Tage mit dem auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, einfach sehr ermüdend. Und ich glaube, dass es einfach noch ein so Strudel war, der sich gegenseitig angezogen hat oder wie man dann auch immer sagt.
Ich glaube halt, Entschuldigung, man muss bedenken, dass der LASK 4 Jahre, glaube ich, mit natürlich leichten Tellen sensationell performt hat. Also man wurde eigentlich 4 Jahre nur gelobt, zu Recht gelobt. Und ich glaube, es haben auch viel darauf gewartet, dass irgendwann einmal zu irgendeinem Einbruch oder zu irgendwas kommt, der LASK war skandalfrei. Plötzlich passiert das Corona-Training, wie der Alex gesagt hat, die Mannschaft war immer sehr, sehr safe, wahrscheinlich auch in der Phase. Nach außen wurde das, hat das natürlich, oder von außen ist das ganz anders am LASK eingestürzt. Und für mich war nur unglaublich, dass man, nachdem man 4 Jahre wirklich, ich sage mal, skandalfrei war, ist man dann irgendwie aus dem Ganzen nie mehr rausgekommen. Also auch wie das Corona-Training vorbei war, dann ist urplötzlich was anderes passiert, dann hat es irgendwann einmal einen Krach gegeben mit den Vizepräsidenten, dann hat man natürlich sportlich schlecht performt. Ich glaube zum Beispiel, dass man 3 Jahre eigentlich eine Trainerkrise gehabt hat, wo mir jetzt viele nicht recht geben würden, weil die werden mich daran erinnern, wie sensationell man unter dem Ismail Europacup gespielt hat. Aber in Wahrheit, sage ich, hat die Mannschaft wahrscheinlich sehr, sehr viel noch vom Oliver Glasner damals profitiert. Und ich glaube erst, dass der Didi Kübauer die Trainerkrise jetzt beendet hat, die man eigentlich 3 Jahre mitgeschleppt hat. Und wie gesagt, es ist ein Jürgen Werner dazwischen ausgeschieden. Man hat teilweise unterirdisch, Entschuldigung, performt mit einem Punkteschnitt von 1,0 pro Spiel. Und ja, und das über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Und natürlich leiden dann die Imagewerte. Und ich glaube auch, diese Umfrage, die Imagewerte sind auch deshalb zustande gekommen, weil es einfach in der Mannschaft auch nicht mehr gestimmt hat. Also ich glaube, viele Spieler, man hat das Sky bewiesen vor kurzem, vor dem Spiel gegen die Austria, als man den James Holland interviewt hat, ne, wo halt Spieler, sage ich, durchklingen haben lassen, dass halt für sie zumindest beim LASK vieles nicht mehr gestimmt hat. Vielleicht hat er umgekehrt für einen Club natürlich vieles nicht mehr gestimmt. Aber in der Bewertung sind ja die Spieler gefragt worden. Und dann kommt natürlich wahrscheinlich eine schlechte Benotung raus.
Ja, aber jetzt läuft es ganz gut. Und das hat Alexander Schlager uns ja auch mehrfach gesagt. Das, was zählt, ist das jetzt. Und da ist der LASK eben Tabellenführer. Das hätten manche vielleicht nicht gedacht vor ein paar Wochen, Ronny Mann. Die Stimmung ist daher richtig gut.
Sie haben gut lachen. Kein Wunder, der LASK bislang in dieser Bundesliga-Saison. 3 Spiele, 7 Punkte und zuletzt ein beeindruckender Auftritt gegen Wolfsberg. Vor allem dank ihm.
Es ist Marin Ljubicic mit seinem 4. Tor. 5-0 LASK.
Didi Kübauer, sind Sie wunschlos glücklich heute?
Naja, nach einem 5-1 beim WRC, wer das nicht wäre, den kann man dann eh nicht helfen. Ich denke, es war heute speziell ein unglaublich gutes Spiel für uns.
Unglaublich, wie sich der LASK im Vergleich zur vergangenen Saison verändert hat. Als Dietmar Kübauer im Mai 2022 überraschend LASK-Trainer wird, ist die Themenlage noch eine ganz andere.
Ich bin jetzt das erste Spiel, aber ich denke, dass wir da gemeinsam einfach mehr Stabilität an den Tag legen müssen, dass wir einfach besser verteidigen müssen, die Positionen besser verteidigen müssen. In der Abstimmung natürlich, aber ich glaube, ich will nicht nur alles schlecht sehen, sondern ich denke, dass die Burschen teilweise wirklich einen guten Fußball gespielt haben.
Trotzdem, der LASK in der Vorsaison enttäuschend, in der Qualifikationsgruppe enttäuschend und dennoch wird bis zum Schluss die Chance auf ein Ticket für Europa gewahrt.
Selbstverständlich wäre es interessant, wenn wir noch Europa spielen können.
Doch letztlich muss sich der LASK bereits im Europacup-Playoff-Halbfinale gegen die WSG Tirol geschlagen geben.
Wir können das besser. Das ist die große Wahrheit und das kann ich garantieren, dass es nächstes Jahr nicht so sein wird wie heute, dass wir das Spiel dann leider verlieren. Weil nächstes Jahr sind wir garantiert schärfer.
Gesagt, getan. Der große Kaderumbruch als Mittel zum Erfolg?
Wir haben natürlich Qualität verloren, aber natürlich auch sehr hohe Qualität dazu bekommen. Und das müssen wir einfach jetzt schauen, dass wir das über eine ganze Saison auf den Platz bringen. Die Saison ist letzte Saison nicht gelungen, aber wir wollen gar nicht mehr auf letzte Saison schauen.
Der Blick nach vorne gerichtet, die Aussichten so weit, so gut. Und jetzt?
Wir werden alles genauso versuchen zu machen wie in den letzten Wochen, Monaten. Und dann wird man sehen, was rauskommt. Aber wir werden sich nicht abheben.
9 Tore nach den ersten 3 Bundesligaspielen, der LASK auf einem guten Weg und Dietmar Kübauer wird höchstpersönlich dafür sorgen, dass alle auf dem Boden bleiben.
Ja, aber es scheint eben so, als hätte Didi Kübauer die Mannschaft in die richtige Spur gebracht. Alexander Schlag hat gesagt, sie sind seit 17, 18 dabei, von Oliver Glasner bis Didi Kübauer. Da ist recht viel Spielraum, was das Spielsystem oder die Art, wie gespielt werden soll, ist. Wie hat sich denn auch für Sie all das verändert und wieso scheint es jetzt unter Kübauer, und das haben vielleicht gar nicht so viele gedacht, zu funktionieren?
Ich glaube prinzipiell einmal, dass der Trainer jetzt... Ich glaube, die Situation einfach bewertet hat, wie sie ist, wo er gekommen ist und einfach auch gesehen hat, dass vielleicht die Stärken in der Mannschaft vielleicht nicht mehr in dem Spiel liegen, wo sie jetzt unbedingt vor 4 Jahren waren, sondern dass jetzt einfach andere Spieler da sind und eine andere Zeit ist und die Situation dann einfach neu bewertet und versucht, so das Beste aus den Spielern rauszuholen. Und ich glaube, mit seiner Art und Weise, wie er tickt als Trainer, sehr scharf, trotzdem auch sehr viel Schmäh und sehr viel Spaß an dem, was wir alle gemeinsam machen. Einfach einen sehr guten Zugang gefunden hat zum Team, damit man auch noch bei den Spielern das rauslockt, dass sie noch am Tag X eben genau das rausfeuern können sozusagen. Und ich glaube, dass wir da einfach auf einem sehr guten Weg sind. Aber der Trainer hat sehr richtig gesagt, es ist da schon ein bisschen die Euphoriebremse zu drücken, weil es sind erst 3 Spieltage in der Bundesliga und wir haben auch, als Learning der letzten Jahre mitgenommen, dass über eine Saison im Weg sehr viele Phasen gibt und dass eine richtig gute Mannschaft eben jede Phase übersteht und kontinuierlich Punkte sammelt, und das werden wir sich vornehmen für dieses Jahr und bin natürlich happy, dass wir uns so gut eingestartet sind.
Spannend ist es auch, wie das funktioniert zwischen Präsident Sigmund Gruber und Didi Kübauer.
Bisher muss es funktioniert haben, weil wenn die zwei miteinander streiten würden, ich glaube, das würde in Linz sogar jeder Schwerhörige mitkriegen. Na, Spaß jetzt. Ich glaube, die Entscheidung hat viele überrascht, auch mich. Wenn man genauer drüber nachdenkt, dann glaube ich, war sie aber sogar logisch, weil der Sigmund Gruber, man muss sich ein bisschen überlegen, wie er tickt. Also ich glaube, es zumindest ein wenig zu wissen. Bei ihm steht über alles der Erfolg des LASK und dessen Firmennetzwerk. Und wenn er überzeugt ist, dass was Erfolg bringt, dann trifft er auch unpopuläre Entscheidungen hin und wieder. Sieht man bei zum Beispiel einem berühmten Sponsor, ich glaube, man kann ihn nennen, er bezahlt viel Geld dafür, BBD. Wie gesagt, zahlt viel, dafür will halt BWD den einen oder anderen pinken Punkt im Stadion haben oder auf der Dress haben, gefällt den Fans nicht. Für den Sigmund Gruber ist das geringere Übel, er nimmt dafür das Geld. Und ähnlich war es beim Didi Kübauer, der LASK war seit nahezu 1,5 Jahren in der Liga, in der sportlichen Krise, hat einen Trainer gehabt, der für mich nicht unbedingt Feuer gehabt hat. 250 Kilometer von Linz weg ist ein Trainer gesessen, der Erfolg gehabt hat, der Feuer hat und der momentan zu dem Zeitpunkt keinen Job gehabt hat. Also dass ich für den Didi Kübauer entschieden. Und wenn man genau drüber nachdenkt, so viel ist nicht passiert. Der Didi Kübauer hat das Feindbild gegolten, unter anderem, weil er halt sehr, sehr viele Spiele gegen einen LASK gewonnen hat als Trainer. Das war eigentlich das Schlimmste. Sonst kann ich mich nur erinnern, einmal an ein Wortgefecht, Ismail Kübauer in Wien, und einmal, okay, hat der Herr Kübauer halt sehr provokant nach einem Sieg im Bashing vor der Ehrentribüne das LASK gejubelt. Aber bitte, gehört zum Fußball, soll nichts Schlimmes passieren.
Ja, Didi Kübauer weiß, wie der Hase läuft als Trainer, ist schon länger im Geschäft. Christian Heinrich, Sie sind erst seit kurzem Cheftrainer der SV Ried. Sie haben aber immer gesagt, das war Ihr großer Traum, dass Sie Cheftrainer werden einer Bundesligamannschaft. Jetzt leben Sie den. Wie lebt sich's?
Ja, ich denke, das stimmt. Natürlich wollte ich irgendwann einmal Cheftrainer in der Bundesliga sein. Ich glaube, der zeitliche Faktor ist jetzt schon sehr, sehr überraschend und schnell gekommen. Ich glaube, vor allem, wie es dann zustande gekommen ist, war sicher nicht so, wie es geplant war, auch von meiner Seite her, auch vom familiären Umfeld, wäre es so gewesen, dass ich ja momentan in der Pro-Lizenz drinnen bin und die Zeit mit einem kleinen Kind und mit dem Hausbauen jetzt nicht so gesegnet ist. Ja, von dem her, wie gesagt, war es sehr überraschend, aber natürlich ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Habe ein super Team rund um mich herum, Trainerteam, das ganze Umfeld und die Mannschaft zirkt extrem mit. Also von dem her kann man es als Traumberuf bezeichnen, ja, stimmt.
Ja, das eins, ihr beide vor kurzem Papa geworden, da vor 3 Monaten. Steht jetzt, glaube ich, der erste Geburtstag dann bald einmal an vom Sohnemann. Genau, Sie scheinen eine sehr verständnisvolle Frau zu haben.
Absolut.
Bei all dem, was Sie machen, Cheftrainer, UEFA Pro-Lizenz.
Absolut. Ich glaube, das kennt jeder Profisportler, egal ob es jetzt Trainer ist, Spieler etc. Du, glaube ich, brauchst immer eine starke Frau im Hintergrund und da habe ich riesen Glück. Also sie steht da voll dahinter und sie weiß ja, dass das sehr zeitintensiv ist, aber wie gesagt, sie weiß, dass das natürlich mein Traumberuf ist und ja, kann mich da glücklich schätzen.
Sie haben ja mit Ihrem Vater auch gemeinsam mal gecoacht. Das war im Unterhaus in Oberösterreich. Da war er Cheftrainer und Sie waren dann Co-Trainer. Was machen Sie denn anders als der Herr Papa? Oder was haben Sie von ihm mitgenommen?
Ich habe sehr viel von ihm mitgenommen. Also ich denke, ich habe genau meine Trainerausbildung begonnen zu diesem Zeitpunkt, wo er, sage jetzt einmal gerade, die letzten Jahre als Trainer noch tätig war. Und vor allem der ganze menschliche Aspekt. Also er hat einen irrsinnig guten Draht zu den Spielern gehabt, hat sehr, sehr gut die Spieler verstanden, auch wenn sie mal Themen waren, abseits vom Fußballerischen, wie es Alex vorher gesagt hat, ich glaube, das Wichtigste ist nicht nur sportlich, sondern es geht um das, dass man, glaube ich, menschlich bleibt. Und das ja, habe ich von ihm einfach, ich muss schon sagen, natürlich hat man selber einen gewissen Zugang, aber ich glaube, gerade zu Beginn der Karriere ist natürlich super, wenn du das siehst, wie der umgeht. Und ja, war sicher ein super Start für mich in den Trainerjob.
Das Ganze war ja in Rottenbach, für diejenigen, die es nicht wissen. Und dann Christkirchen, wo Sie auch als Spielertrainer dann fungiert haben. Professionell, also im Profifußball gespielt, haben Sie ja nie. Würden Sie sagen, da geht Ihnen jetzt etwas ab als Trainer? Das ist ja immer so etwas, was man dann hört als kleinen Vorwurf, wenn jemand das nicht in seiner Vita hat als Trainer.
Ja, ich glaube, also, wenn man es von der einen Seite mal betrachtet, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele erfolgreiche Trainer, die keine super Profikarriere hinter sich haben. Also ich glaube, das darf mittlerweile kein Faktor mehr sein. Natürlich, ich glaube, als Spieler hat sich doch bei mir oder in den ganzen Jahren als Spieler hat es immer wieder gewisse Entscheidungen gegeben, die im Nachhinein vielleicht nicht ganz richtig waren, was Verletzungen betrifft, aber wie gesagt, die würde ich mir überhaupt nicht nachtrauen, sondern ich glaube, das hat den Weg dann ausgemacht und ja, ich weiß jetzt als Trainer gewisse Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, die ich vielleicht früher als Spieler hätte anders machen sollen, besser machen sollen und ja, da denke ich, habe ich auch daraus gelernt und da will ich jetzt diese Fehler nicht mehr machen und alles raus, was irgendwie geht.
Dann wollen wir noch ein bisschen mehr von Ihnen erfahren. Wir haben uns mit 2 Personen getroffen, die Sie sehr gut kennen und lange schon begleitet haben in Ihrer Karriere als Spieler, eben auch als Trainer. Ronny Mann hat mit den beiden eben gesprochen.
Der Sportplatz in Christkirchen. Der Place to be, wenn es um Christian Heinle geht.
Ja, das liegt einfach daran, dass der Christian gebürtiger Christkirchner ist. Er hat seine ersten Schritte ja, mehr oder weniger am Fußballplatz gemacht. Und ja, ich glaube, er hat mehr als die Hälfte von seinem Leben bei uns am Sportplatz in Christkirchen verbracht.
Dieser Sportplatz, ein Ort der Begegnung.
Ich kenne die Familie Heinle deswegen, weil sein Vater eine tragende Rolle in der Mannschaft des Sportvereins Christkirchen gespielt hat, in der Zeit, wo mein Vater Obmann und Präsident hier war. Mit Sicherheit in Christian als kleinen Knirps irgendwann einmal da umeinander rein. Und er gesehen, wie er mit seinem Vater zum Spiel gegangen ist.
Daniel Heinle, der Bruder von Christian, schwelgt gemeinsam mit Roland Daxl in Erinnerungen.
Dass die Familie Heinle lauter fleißige Leute sind, das habe ich vorher schon gewusst. Dass er fußballtechnisch seinem Vater um vieles noch jetzt voraus ist, das hat sich dann herauskristallisiert, weil er in Christkirchen in der Landesliga war, da hat man das schon gespürt und gesehen.
Er ist mit 16 Jahren ist in die Kampfmannschaft in Christkirchen gekommen. Er hat in Nachwuchsjahren hat er durchaus Angebote von den größeren Vereinen in der Umgebung, sprich SV Ried, LASK gehabt, ist er nie gewechselt. Er hat den Weg gesucht übers Unterhaus, mit 16 eben debütiert in der Oberösterreich-Liga.
Womöglich wäre ja als aktiver Kicker mehr möglich gewesen.
In der letzten Trainingswoche vor der Meisterschaft haben wir einen Pressball gehabt. Da hat er eine langwierige Verletzung gehabt, was er leider nicht so in den Griff gekriegt hat. Andererseits hat er die Zeit, wo er da ein Jahr nicht Fußball spielen hat können, dann genutzt, dass er in Bad Schollerbach damals Nachwuchstrainer geworden ist. Vielleicht kann man jetzt im Nachhinein sagen, hab durch diesen Pressball ihm das ein bisschen mit auf den Weg gegeben, dass er dann irgendwo den Weg ins Trainergeschäft gefunden hat.
Ein Weg, der Christian Heinle wieder nach Christkirchen führt als Spielertrainer.
Hat immer wieder mal entscheidende Aktionen gehabt, wenn er sich selbst eingewechselt hat. Und ja, wenn es halt passt hat, dann hat er halt zum Spaß mit mir halt dann in der zweiten Mannschaft in Christkirchen ab und zu gespielt.
Es ist nicht nur der Fußball, der Heinle prägt. Bereits in jungen Jahren muss er lernen, wie wichtig Maß und Ziel sind.
Er ist jetzt nicht so vom Essen her der Typ, der sich sehr in jungen Jahren sehr gesund ernährt hat. Außer Mandarinen haben ihm geschmeckt. Und zur Weihnachtszeit hat er, glaube ich, mal ja, über 20 Mandarinen gegessen am Stück. Dann weiß ich noch, wie mein Papa, er und die dann ins Krankenhaus gefahren sind. Weil, ja, da glaubt, dass es mit dem Magen auspumpen dann irgendwie so war. Also, das ist eine lustige Geschichte und die denke ich heute noch immer gern.
Gar nicht so lustig, die Zeit, als Christian Heinle Cheftrainer in Ried wird, als Robert Ibertsberger nach nur 3,5 Monaten gehen muss.
Der Christian ist ein extrem loyaler Mensch. Und es ist halt dann schon in Social Media, ob man ab und zu einen Kommentar gelesen, Heinle hat den Trainer gesagt oder so. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall gewesen. Also er hat sich da absolut immer im Hintergrund gehalten. Ja, aber ich habe ihm gesagt, da muss er letztendlich dann drüber stehen.
Ich habe mich da schon genug und mehrmals erklärt dazu. Der Christian Heinle trägt da sicherlich keine Schuld daran, dass die Wirkungszeit des Robert Ibertsberger bei der SV Gruntermatik Ried eine leider sehr kurze war.
Kein Thema mehr für Daniel Heinle und Roland Daxl. Schon gar nicht, wenn sie an die guten alten Zeiten denken, hier am Sportplatz in Christkirchen.
Interessante Geschichten. Wie viele Mandarinen sind es heutzutage pro Tag?
Nein, mittlerweile, wie gesagt, habe ich aus den Fehlern gelernt.
Aber figurtechnisch, also gut gehalten, weil er sagt, die Ernährung ist schlecht.
Ja. Nein, wir haben jetzt im Trainerteam ja eine Verpflichtung gemacht mit Michi Madl. Ein Transfer sozusagen. Und ja, wir haben jetzt immer wieder geschaut, dass wir die Zeit schaffen, dass wir selber ein bisschen was sportlich machen. Und ja, es begrenzt sich zwar auf Tech-Ball-Partien, aber zumindest ist wieder ein bisschen ein Ansatz, dass wir selber auch was tun.
Na bitte. Und das zweite große Thema in diesem Beitrag war eben der Weg, wie Sie in Ried vom Co-Trainer zum Cheftrainer geworden sind. Vielleicht nochmal kurz nachgezeichnet. Sie sind ja 2021 nach Ried gekommen mit einem Sponsoring. Dann waren Sie Trainer von der zweiten Mannschaft und dann eben Co-Trainer von Miron Muslic, haben dann übernommen. Als er damals entlassen wurde, dann kam Andreas Herauf, da haben sie damals, wie er erkrankt ist, übernommen und dann bei Robert Ibertsberger danach wieder. Gerade in dieser Phase, wo Andreas Herauf erkrankt war, haben man ja sehr viele überrascht, wie viel sie dann doch geändert haben. Andreas Herauf hat das selbst auch mal gesagt, dass ihn das sehr überrascht hat. War das abgesprochen vorher oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, ich denke, es ist eine extrem außergewöhnliche Situation, dass ein Cheftrainer in der Bundesliga von dem einen auf den anderen Tag dann gesundheitsbedingt ja, seinen Job, auch wenn es nur temporär war, aber nicht mehr ausüben kann. Und also wir waren selber im Trainerteam natürlich alle extrem überrascht davon. Und der Vorstand hat mich dann quasi von dem einen auf, oder von der einen auf die andere Minute informiert, dass ich jetzt den Andi vertreten muss, darf. Das kann man sehen, wie man will. Und ja, wir haben einfach geschaut in dieser Zeit im Trainerteam, dass wir einfach genau wie vor, genau wie danach einfach das Maximum rausholen, was irgendwie möglich ist. Und es war vom Vorstand die ganz klare Vorgabe, ihr macht jetzt das, der Andi muss sich regenerieren, der Andi braucht jetzt die Zeit für sich selber und da gibt's jetzt quasi keinen Kontakt mehr. Also macht's euer Ding, schaut's, dass das funktioniert. Und ja, wir haben dann wirklich keinen Kontakt gehabt, weitestgehend keinen Kontakt gehabt, am Anfang nur ein bisschen per WhatsApp. Und ja, das war dann einfach so, dass es natürlich auch nicht absehbar war, wann der Andi zurückkommt. Und aus dem Grund war die klare Vorgabe vom Verein, ihr müsst jetzt euer Ding machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich denke, dass im Nachhinein natürlich ja, überhaupt keiner gewusst hat, dass das dann so ausgeht. Ich war bei keinem Gespräch nicht dabei. Also für mich war ganz klar, der Andi kommt zurück. Und ich glaube, das war dann auch so gewesen, dass man natürlich auch die besseren Dinge aus die ganzen Geschichten, die wir ja vorher gemeinsam erarbeitet gehabt haben, einfach weitergeführt haben. Aber wie gesagt, ich war bei keinem Gespräch dabei, ich kann es auch nicht beurteilen, dass dann so gekommen ist am Schluss, war auch für uns überraschend und dass ich eigentlich nicht als Cheftrainer gedacht war und bin. Ich glaube, das war völlig klar, wie dann der neue Trainer gekommen ist, weil ich auch die Lizenz noch gar nicht gehabt habe. Also ist, glaube ich, nie zur Debatte gestanden.
Ja, das war dann eben Robert Ibertsberger, der neue Trainer, der dann im Jänner 22 kam und dann im April 22 wieder entlassen wurde, bis jetzt hat man sich von ihm getrennt und Roland Daxler, der Präsident, den wir ja auch schon gesehen haben in diesem Beitrag, hat dann danach Folgendes zu sagen gehabt, wieso das nicht funktioniert hat mit Robert Ibertsberger.
Wir haben im Winter einen Moderator gesucht und haben geglaubt, den richtigen Moderator mit Robert Ibertsberger gefunden zu haben. Das hat sich leider herausgestellt, dass der nicht so war. Und dann haben wir nach der Hälfte der Qualifikationsgruppe die Sache evaluiert und haben uns zusammengesetzt und sind darüber übereins gekommen, hier einen Wechsel herbeizuführen, weil wir glauben, dass wir mit diesem erfolgreicher sein können bzw. einen neuen Impuls benötigt haben.
Soweit also der Präsident damals im April. Sind Sie der bessere Moderator? Liegt Ihnen das besser? Oder können Sie überhaupt was anfangen damit, dass man einen Moderator gesucht hat und ihn Ihnen offensichtlich gefunden hat?
Nein, ich weiß ja gar nicht, wie das der Roland Daxler dann im Detail gemeint hat. Also ich kann nur aus der Zeit sagen, dass wir vom ersten Tag an, glaube ich, im ganzen Trainerteam auch wieder alle, die dabei waren, extrem probiert haben. Einerseits, dass wir erfolgreich sind, dass wir die Aufgaben, die uns der Robert gegeben hat, dass wir die auch bestmöglich umsetzen, dass wir erfolgreich sind und dass wir ihn auch bestmöglich unterstützen. Und ich glaube, das wird der Robert da, glaube ich, in jedem Interview genauso sagen, dass das ganze Trainerteam geschaut hat, dass wir erfolgreich sind. Also wie dann das genau gemeint war, kann ich, wie gesagt, schwer beurteilen. Aber ich bin auf jeden Fall, um in Zukunft zurückzukommen oder in der Gegenwart, extrem zufrieden, wie bei uns im Trainerteam gearbeitet wird. Aber so wie die Leute ja vom ersten Tag kennengelernt habe, so wie es jetzt ist und so wie es in der Zukunft sein wird, tut jeder alles, dass wir erfolgreich sind und jeder kennt auch seine Rolle. Genauso wie es ihr in der Zeit kennt als Co-Trainer. Jeder Cheftrainer hat seine Dinge, die er umsetzen will und die hat der Robert auch gehabt. Und ich glaube, dass man sich 100 oder teilweise noch mehr da eingesetzt haben, dass wir die Aufgabe erfüllen, die er uns gegeben hat damals.
Wie haben Sie, Georg Leberl, das damals alles wahrgenommen, diese Trainerwechsel und eben Christian Heinle, der Co-Interimstrainer und dann Cheftrainer wird?
Es war alles ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, im Nachhinein auch. Interessant war, kaum war der Andi Herauf zum Beispiel weg und er ist ja wirklich in einem, also das ist nachvollziehbar, in einen Krankenstand gegangen. Also wir haben es auch geschrieben, glaube ich, 3-4 Tage später, hat von Ried intern schon wer gesagt, der wird nie mehr kommen, auch wenn ganz, ganz viele zu dem Zeitpunkt widersprochen haben. Warum das so war, weiß ich nicht. Angeblich hat es intern Probleme mit der Mannschaft gegeben, zwischen Herauf-Spannungen, Herauf-Spieler. Fakt war eines, das ist aufgefallen, die Mannschaft... geliebt ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber hat den Stil, den der Christian vorgegeben hat, offenbar nicht nur akzeptiert, sondern auch absolut willkommen angesehen. Und gut, er war noch nicht in der UEFA Pro-Ausbildung, hat damit ausscheiden müssen und auch das Wort Moderator ist natürlich im Anforderungsprofil eines Trainers, also ich habe das noch nie gehört. Ich glaube trotzdem, dass ich es ein bisschen erklären kann. Gemeint war, ein junges Du, wie man es früher mit den Eltern gehabt hat, nämlich Kludowatz Schweizer. Ne? Da war es ja auch so, der Herr Kludowatz, Gott hab ihn selig, ist vor die Kamera getreten und hat das Spiel erklärt. Und der Gerhard Schweizer hat eigentlich die Arbeit am Platz gemacht und hat genau diese Rolle auch absolut akzeptiert. Und ich glaube, Ried hat sich gewünscht, nachdem ja der Christian schon das Ried-Spiel nämlich spielerisch, ziemlich nach vorne gebracht hat, dass man diesen Weg fortsetzt, dass eben man ihm Trainingsinhalte wirklich, ich weiß nicht bis zu welchem Teil, aber halt schon so einen größeren Teil überlässt und dass das Trainerteam gemeinsam arbeitet und aber eben der Cheftrainer, der Robert Ibertsberger, tritt vor die Kamera. Und ich habe es dann ein bisschen so empfunden, dass eben diese Kommunikation, die interne und auch die Aufgabenverteilung im Trainerteam nicht so war, wie sie das Ried erwartet und gewünscht hat vom Herrn Ibertsberger.
Robert Ibertsberger war ja auch mal bei uns zu Gast bei Talk und Tore und hat dann gemeint, er würde zum Beispiel nie wieder zu einem Club gehen, wenn er nicht seinen eigenen Co-Trainer mitnehmen darf. Können Sie das bestätigen, dass da vielleicht auch da, was die Aufgabenteilung betrifft, nicht alles gepasst hat?
Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, wenn der Trainer sagt, er möchte seine eigene Vertrauensperson und seinen Co-Trainer mitnehmen. Ich denke mir halt, bei uns war das absolut im Vorfeld ganz klar abgeklärt, dass das bestehende Trainerteam bleibt. Und ich glaube einfach, womöglich jetzt die Chance geben, im Vorfeld da einfach auch das ganz genau abzustecken. Aber wie gesagt, ich bin absolut der Meinung, jeder Cheftrainer hat seine klare Vorstellung. Der Robert hat seine klare Vorstellung gehabt und das ist sein absolut gutes Recht. Und ich glaube, dass trotzdem in dieser Zeit jeder von uns einfach alles probiert hat, dass wir erfolgreich sind. Und ich glaube auch, nur mit zurückzukommen an die Worte vom Präsidenten, vom Roland Axel, ich glaube, der Roland weiß sehr wohl, was er da gemeint hat mit Moderator. Also ich glaube, dass der Vorstand, der sehr wohl genau mit der sportlichen Führung gewusst hat, was sie da meinen mit Moderator. Und ja.
Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie gehört, also von welchem Club auch immer, dass ein Club einen Moderator sucht, vielleicht als Stadionsprecher für die Interviews nach dem Spiel, okay. Aber als in einem Trainerprofil, ein Moderator drinnen ist doch äußerst ungewöhnlich oder exklusiv.
Ja, ich war nicht dabei bei den Gesprächen, deswegen kann ich es natürlich schwer sagen, aber er wird sich sicher, für wann er sagt Moderator, wird er genau wissen, was seine Definition von dem Ganzen ist. Und ich kann schon ein bisschen nachvollziehen natürlich, wobei wir mit Ried natürlich eher einen kleinen Staff haben, einen sehr kleinen Staff haben, aber ich glaube, bei größeren Clubs ist das, auch der LASK hat das einmal gehabt, wo sie ja Spartentrainer gehabt haben, und da kann ich durchaus nachvollziehen, dass man mal als Moderator eigentlich viele Aufgaben hat im gehobenen Trainerbereich, wo du eigentlich schauen musst, dass die Spartentrainer gut koordiniert sind, dass jeder seine Aufgaben hat. Es ist mittlerweile
ja. Aber das hat ja dann offenbar zu wenig stattgefunden. Na, ich glaube, der Robert hat dann sein Ding durchgezogen, was er wahrscheinlich sein gutes Recht ist, wenn er der Auffassung ist. Und das ist eben nicht so gut angekommen. Wobei es interessant ist, er hat ja gehen müssen, unter anderem interessant, noch ein Sieg über den LASK relativ bald, auch weil er offenbar diese Leistung über den LASK oder gegen den LASK eigentlich völlig falsch offenbar analysiert hat, was wir gehört haben, oder völlig falsch eingeschätzt hat, weil der LASK offenbar, das war ja eh das 2-0, über was wir im Vorfeld gesprochen haben.
Also der einzige Sieg der Rieder in der Qualifikationsgruppe.
Und wo LASK Eigentor, Ausschluss, also wo alles gegen sie gelaufen ist eigentlich.
Fakt ist, Sie sind jetzt da. Sie sind der Chef und verantwortlich für diese Mannschaft, auch wie sie spielt, und spüren dann eben, dass da auch Themen dazukommen, die man nicht voraussehen kann. Und das haben wir ganz zu Beginn dieser Sendung schon besprochen, diese Verletzungen, der Verletzungsteufel, der ja in Ried irgendwie in den letzten Wochen da ist und wo dann auch Schlüsselspieler ausfallen, zuletzt eben Stosic. Und da haben wir eine Zuseherfrage, nämlich wie es denn da aussieht, was einen Ersatz betrifft. Sie haben sie auch schon ganz kurz angesprochen. Das hat natürlich oberste Priorität, gerade auf dieser Position des Sechsers, dass man da nachlegt. Was fehlt denn noch, dass man dem bekannt geben kann?
Ja, es sind mittlerweile wirklich nur noch Details. Also ich glaube, ich habe es eh vorher schon mal gesagt, dass wir im Verein natürlich ganz klar wissen, dass wir unbedingt noch auf der einen oder anderen Position was brauchen. Und wir haben da ein Anforderungsprofil von Beginn weg erstellt gehabt. Das ist jetzt nicht erst, wo sich der Nikola Stosic leider schwer verletzt hat, sondern das haben wir ja schon vor der Saison erstellt gehabt. Was brauchen wir? Und ich denke, ja, ohne die Verletzungen wäre der Kader ja wirklich fertig gewesen. Und ja, jetzt haben wir genau nach diesem Anforderungsprofil oder dieses abgearbeitet, die Personen, die wir im Vorfeld schon gescoutet haben. Und ja, also ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir diese Woche jetzt da Vollzug vermelden können.
Was wollen Sie denn, wenn in ein paar Monaten, in einem Jahr auf Ried geschaut wird, was man über die Rieder sagt, wie sie spielen, wie sie sich präsentieren unter Ihrer Führung?
Ja, ich glaube, mir geht es ganz, ganz im Detail um zwei Dinge. Also einerseits einmal, glaube ich, wir haben es jetzt geschafft, nach 3 Bundesliga-Runden 4 Debütanten den Einsatz in der Bundesliga zu ermöglichen. Ich glaube, das hat es schon Jahre nicht mehr gegeben. Und da haben wir aber auf der Bank auch noch den einen oder anderen gehabt, da hätten schon bis zu 6-7 sein können, die nach 3 Spielen ihr Bundesliga-Debüt geben. Und ich glaube, dass das schon früher wieder mal ausgemacht hat. Und ich glaube, das ist auch für uns ein Riesenfaktor, dass junge, talentierte Spieler einerseits den Weg in unsere Akademie finden, aber andererseits aus der zweiten Liga Ried als Sprungbrett sehen, einerseits in der Bundesliga anzukommen, aber auch dann den einen oder anderen Transfer vielleicht zu einem größeren Verein zu machen. Also das freut mich einmal. Und der zweite Aspekt ist das Fußballerische. Also mir ist extrem wichtig, dass man einen klaren Plan in allen Phasen hat. Und ja, ich glaube, da geht es in die richtige Richtung. Defensiv, wie gesagt, ist schon teilweise sehr gut. Ich stehe aber eigentlich für Offensivfußball, und das wird ganz ein wesentlicher Punkt sein die nächsten Monate. Und da würde es mich freuen, wenn man in einem Jahr sagt, dass wir es ganz gut geschafft haben, in alle Phasen einen sehr, sehr, sehr guten Plan gesehen zu haben.
Sind Ziele auch definiert, was Platzierungen betrifft, was Meistergruppe betrifft?
Ja, ich glaube, Meistergruppe wäre absolut vermessen dieses Jahr. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir voriges Jahr knapp dran waren, der Georg Lebelow hat es eh gesagt, es war nicht so, dass man das jetzt oder dass das so verdient gewesen wäre. Ja, es war zwar eine super Entwicklung von uns, aber es war trotzdem eher glücklich gewesen, weil der ein oder andere große auslassen muss bei uns. Und dieses Jahr finde ich es halt nochmal extremer. Für mich sind die ersten 6 Mannschaften, wenn sie sich nicht selber schlagen, eigentlich relativ sicher im oberen Playoff. Und ich glaube, das wissen wir auch, auch was die wirtschaftliche Situation betrifft. Und deswegen haben wir sich ganz klar als Verein zum Ziel gesetzt, besser zu sein wie voriges Jahr. Das ist natürlich bei Prinzipien alles recht und schön, aber es muss ja in Ergebnisse dann einmal niederschlagen. Also wir wollen eine Rangverbesserung haben, das würde heißen einmal Platz 9. Und ich glaube, was im ganzen Verein gut tut, das wäre, wenn wir nicht wie voriges Jahr bis zum letzten Spieltag so angespannt werden, sondern dass man die Klasse halt einfach schon früher schafft.
Am Wochenende ist der Gegner Austria Klagenfurt. Was darf man sich da ausrechnen?
Ja, Klagenfurt ist eine Mannschaft, glaube ich, die genau auf unserer Augenhöhe ist. Es ist kommende 50-50-Partie im Vorfeld. Wenn man unsere Auswärtsbilanz vom vorigen Jahr kennt, dann weiß man, dass sie wieder immer schwer da haben. Aber ich glaube, wir haben auch schon gute Spiele jetzt auswärts abgeliefert. Braucht man nur 2 Wochen zurückschauen. Aber wie gesagt, am Schluss geht es im Fußball um Ergebnisse. Und wir wollen unbedingt schauen, dass wir auswärts Zählbares mit nach Ried nehmen.
Weil wir bei den Zielen da gerade waren, Alexander Schlag, kommen wir wieder zu einem Spiel, über den wir auch schon gesprochen haben, nämlich Marin Ljubicic, der hat gemeint, angesprochen auf seine Ziele mit dem LASK, ja Top 3 in der Liga und Cupsieg. Ist das etwas, das Sie unterschreiben können, wollen, oder ist das etwas, wo Sie dann nachher als Kapitän schon das Gespräch suchen und sagen, das kannst du in der Öffentlichkeit nicht sagen?
Mutig. Also natürlich wollen wir ins obere Playoff mal rein, weil dass da die Karten neu gemischt werden, wissen wir. Und unser Ziel ist es jetzt einmal primär, dass wir dort reinkommen und danach in diese 10 Spiele, die noch da drin sind, versuchen einfach alles rauszuhauen, dass noch am Ende hin ein Platz so weit oben wie möglich folgt. Und ein Cup ist ganz einfach zu sagen, weil im Endeffekt was gibt's im Cup für Ziele? Ein Cup ist das einzige Ziel, das du gewinnst. Ansonsten euch wollen uns jetzt nicht herstellen und sagen, wir wollen in den Cup ins Viertelfinale oder Halbfinale, weil das ist alles gut und schwer, aber du gewinnst nichts. Und deswegen hat er schon recht, so wie er sagt, aber mir wäre es auch lieber gewesen, er hätte es für sich behalten.
Also da gibt es vielleicht noch die Rüge am Wochenende. Rapid, war nicht immer einfach in den letzten Jahren, würde ich sagen. Ganz kurz die Erwartungen an diese Partie?
Ich glaube, dass wieder eine sehr umkämpfte Partie werden wird. Natürlich Rapid in einer ganz anderen Phase ist, viel mehr Spiele schon gehabt hat, wie wir jetzt bisher. Wir natürlich auch jetzt eine ganze Woche Zeit haben, uns auf das Spiel vorzubereiten und natürlich daheim vor unsere Fans einen coolen Heimsieg feiern wollen. Also wir werden auf jeden Fall mit dem Messer zwischen die Zähne aufs Spielfeld laufen und werden versuchen, dass wir da richtig geiles Feuerwerk zünden.
Dann vielen Dank an die Herren. Sehr interessante Runde, wie ich finde. Danke für den Besuch. Danke an Sie, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie nehmen etwas mit. Haben Sie noch einen schönen Abend. Bis bald.